Bin überzeugt, dass man im Unternehmen weniger lernen muss, AI zu managen oder Cloud zu managen, sondern damit umzugehen, wie adressierst denn du eine transformative Technologie?
Lyndonk Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndonk und Hoffenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lyndonk Podcasts. Heute sprechen wir mal über eines meiner Lieblingsthemen und zwar darüber, wie es gelingt, dass Investitionen in Digitalisierung und Innovation eigentlich zu konkreten Benefits führen und damit auch zu einer echten Transformation beitragen. Und in diesem Zusammenhang möchten wir heute die Frage etwas vertiefen, wie Proof of Concepts, von denen es ja wirklich sehr viele gibt, eigentlich den Weg in die Realisierung schaffen. Also wie man von der Idee und der Innovation zur Marktreife und damit auch zum Wettbewerbsvorteil gelangt. Die Relevanz für diese Fragestellung ist durchaus hoch. Ich habe mal bei Gartner nachgeschaut. Laut Gartner schaffen es 8 von 10 POCs gerade im Bereich künstliche Intelligenz nicht in die Produktion, werden also dann nicht weiterverfolgt. Gleichzeitig sehen wir aus unserem Lyndonk Research, dass für 71% der Unternehmen im deutschsprachigen Raum die Adaption von digitalen Technologien und auch die Beschleunigung ihrer digitalen Transformation eine ihrer größten Herausforderungen darstellt und das Ganze auch nochmal mit Blick auf künstliche Intelligenz als eine der dominierenden Zukunftstechnologien hier auch wirklich eine gewisse Brisanz auch herrscht. Daher freue ich mich heute ganz besonders, heute das Thema einmal etwas ausführlicher als sonst zu behandeln und auch darüber zu sprechen, warum die digitale Transformation in einigen Punkten doch nicht so schnell vorangeht wie erhofft und auch darüber, wie Unternehmen ihre Transformationsgeschwindigkeit erhöhen können und an Wettbewerbsstärke gewinnen können. Denn eines ist sicherlich auch klar, der Transformationsdruck in allen Branchen ist enorm hoch, während die Technologiezyklen immer kürzer werden. Und je länger Unternehmen auch ja für die Adaption der nächsten Technologiestufe benötigen, haben sie auch immer mehr Schwierigkeiten, auch dann die nächste wiederum zu meistern. Und dazu freue ich mich heute sehr, heute in München zu sein und eigentlich mit einem Experten auf diesem Gebiet zu sprechen, der Dr. Josef Adelsberger, CEO der IT-Beratung und des Individualsoftwareentwicklungsunternehmens QAware. Und ja, Josef. Schön, dass ich heute bei dir sein darf für den Podcast und stell dich doch bitte einmal kurz vor.
Schön, dass ihr hier seid. Freut mich sehr, mit dabei zu sein. Ja, du hast eigentlich das Wichtigste schon gesagt. Josef Adelsberger mein Name. Hab die QAware mitgegründet und darf sie seitdem als Geschäftsführer führen. Komme so aus der klassischen Informatik raus. Ja, habe Informatik studiert, dort auch promoviert und dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass eher mein Herz als Unternehmer schlägt und die QAware gegründet. Und bin jetzt in einer wilden Mischung aus ein Unternehmen entwickeln unterwegs, aber auch noch da draußen bei unseren Kunden, oft auf C-Level-Ebene unterwegs, um dort zu beraten, wie man denn die digitale Transformation vielleicht mal aus einer anderen Brille anschauen kann und dafür Wirkung sorgen kann.
Und du hast auch noch eine Rolle noch bei einem Versicherungsunternehmen, habe ich im Vorgespräch gehört.
Genau. Ich kenne es nicht nur sozusagen aus der Dienstleisterbrille, das ganze Business, sondern sitze noch mit dem Aufsichtsrat der VV-Gruppe und kenne somit auch die Perspektive aus etablierten Unternehmen auf dieses Thema. Heute spreche ich natürlich aus meiner Rolle der QAware raus. Und es gibt vielleicht sogar noch eine dritte Perspektive, die spannend ist, nämlich ich bin auch in der Hochschullehre unterwegs und kenne auch relativ gut, so wie denn Studenten auf das Thema schauen, ja, was die denn denken, dass der Arbeitsmarkt so bietet die nächste Zeit oder auch, was ich denn denke, dass man jungen Menschen beibringen sollte auf den Weg in, ja, eine digitalere Zukunft.
Ja, ist ja auch vor dem Hintergrund auch des immer sich schleichenden demografischen Wandels ja auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Ne? Also auch, wie man es auch schafft, das ganze Thema Reskilling auch in auch zu enablen. Ne? Und es kommen ja auch immer mehr neue Themen, was ich vorhin noch gesagt habe. Und dann muss man das ja auch irgendwie auch schaffen, quasi auch die Aufgaben, die man heute hat, auch in die dann auf die transformatorischen Technologiethemen der Zukunft auch zu übertragen. Ne?
Und absolut. Und das ist natürlich ein Thema der Lehre. Das sieht man auch an den Hochschulen und Universitäten, dass die immer stärker dieses Exact Training auch mit anbieten, Lifelong Learning, und auch wirklich Leute, die mitten im Berufsleben stehen, versuchen weiter auszubilden, die neuen Aspekte mit reinzubringen, die wichtig sind.
Genau, das hatten wir auch im Vorgespräch nochmal kurz da eingedrückt, und dann steigen wir aber auch wirklich ein. dass du auch von der Hochschule in Rosenheim berichtet hast, ne, wo ja auch dann auch in dem Informatik-Studiengang auch eine gewisse Zeit die Studenten auch in die Praxis, auch in die Unternehmen auch reinkommen.
Ja, genau.
Ja,
richtig. Praxisbezug ist wichtig.
Ja, sehr wichtig. Ich als Marktanalyst kenne QA-Bär, ist auch mein Job. aber ich denke, vielleicht der ein oder andere von unseren Podcast-Zuhörern und Zuhörerinnen kennt QA-Bär vielleicht noch nicht. Dann nutzt doch noch einmal die Chance, vielleicht in zwei, drei Sätzen das Unternehmen kurz vorzustellen, und dann gehen wir auch wirklich in die Inhalte rein.
Das ist herzlich gerne. Das machen wir immer gerne als Geschäftsführer. Ja. Also das Wichtigste, wir sind unsere Kunden. Ja. Unsere Kunden sind größere Unternehmen, ja, alles so über 1 Milliarde Euro Umsatz und in Deutschland sitzend. Und denen helfen wir immer dann, wenn die eine digitale Sprungentwicklung brauchen. Und das ist an zwei Stellen der Fall. Da schauen sie die uns typischerweise an. Das eine ist, wenn es darum geht, was Neues zu bauen, was geschäftskritisch und innovativ gleichzeitig ist. Ja, wie zum Beispiel BMW hat uns vor 10 Jahren, über 10 Jahren mal gefragt, hey, unsere After-Sales-Systeme, die würden wir gern so bauen, so eine Art Kombination aus Google und Amazon. Ja, und das tiefer zu legen und das zu dem zu machen jetzt, dass es weltweit wirklich in den Werkstätten verfügbar ist, das tun wir. Bei sowas gehen wir gern mit in die Verantwortung, auch ins Risiko. Und das zweite ist, wenn es irgendwo größer hapert. Ja? Mhm. Wenn zum Beispiel ein großer deutscher ERP-Hersteller hat sich mal an uns gewandt, weil ein Produkt nicht mehr funktioniert. Das war im Softwarebankrott, ja, konnte nichts mehr weiterentwickeln. Dann kommen wir, übernehmen auch Verantwortung, gehen mit ins Risiko. Es dauert dann so 1,5 Jahre typischerweise, dass das wieder so weit saniert und modernisiert ist, dass die Reise in die Zukunft weitergeht. Ja, das ist Kerngeschäftsmodell der Coaber, dabei immer in Teams und mit einem Geschäftsmodell dahinter, das nicht Stundensatz passiert ist, sondern darauf zielt, mit ins Risiko zu gehen, mit in die Verantwortung zu gehen.
Ja, vermutlich auch, also ihr werdet euch auch im Individual-Software-Bereich ja auch immer näher auch an Cloud-Native-Themen auch orientieren, also sicherlich auch, kommen wir näher mal drauf, auch auf das Thema Agile Contracting, also da seid ihr wahrscheinlich auch mittendrin. Ne?
Ja, und das sind immer diese Wellen, die durch die Industrie schwappen. Ja. Immer so, vor Anfang der 2010er war es Agile und ging in DevOps über, dann war Cloud-Native-Thema, jetzt ist AI ein großes Thema, und in 3 Jahren wird es Robotics sein oder whatever. Ja.
Schauen wir mal. Bleiben wir mal.
Aber das ist ja dein Job als Analyst.
Ja. Ja, auch zusammen mit dem Markt. Ne?
Ja, klar.
aber dann lass uns doch mal, blicken wir doch mal bei dem aktuellen Trendthema, was ja auch gerade auf dem Hype-Cycle noch weit oben ist. Wir sprechen heute über künstliche Intelligenz, also auch über die Entwicklung von KI-Anwendungen. Mhm. Und ich habe vorhin ja Gartner zitiert, dass bei KI-Themen, ne, also so circa 80% der Proof of Concepts es nicht in die Pilotphase, also oder nicht aus der Pilotphase in die Implementierung schaffen, was im Grunde bedeutet, eigentlich viele Ideen oder viele Pilotierungen kommen eigentlich gar nicht zu betrieblichen Anwendungen, wo dann auch der Mehrwert besteht. Das ist mal so der Research. Würde ich jetzt auch so aus unserem Blick so bestätigen, aber wie siehst du das? Also ist das auch etwas, was du auch aus deiner Praxiserfahrung so bestätigen kannst, diese Zahl?
Ja, das kann ich unmittelbar bestätigen aus den Diskussionen, die wir mit unseren Kunden führen. Da schauen wir uns typischerweise das Portfolio an, an KI-Use Cases, und da sieht man so einen ähnlichen Effekt. Ja, irgendwie zwischen der Hälfte und 80, teilweise sogar 90% der KI-Anwendungsfälle, die wirklich in so einem Zustand, wir nennen Stuck in POC, verharren.
Und dann entweder, was gibt's denn dann quasi für Folgeaktivitäten? Also werden die dann gestoppt oder werden die einfach verschoben oder werden dann quasi dann einfach auf Halde gelegt und nicht mehr weiterverfolgt, weil keine Priorität da ist, oder alles von beidem oder alles zusammen?
Diese wilde Mischung, die man eigentlich tun müsste, wird eher tendenziell zu wenig getan. Nämlich, ich sehe, dass die halt in einem undefinierten Zustand sind. Ja? Die sind irgendwie pausiert und es geht nicht weiter und keiner weiß warum und ärgert irgendwie. Und es kann aus zwei ganz groben Gründen sein. Der eine Grund ist ein natürlicher Grund. Dieser Case, den man dort entwickelt, der ist es einfach nicht wert. Der hat den Geschäftsnutzen nicht, den man sich erhofft hat. und dann fail fast, kick it. Mhm. Das sollte man eigentlich tun. Und das wird zu wenig getan aus meiner Sicht. Einfach zu sagen, hey, war vielleicht keine so gute Idee, war ein gutes Experiment, wir lernen draus und ab. Ja? Und die anderen, die es eigentlich wert wären vom Geschäftsnutzen her, die kommen dann nicht weiter, weil Rahmenbedingungen fehlen. Das kann was Einfaches sein wie Geld, das kann Kompetenz sein, whatever. Ja. Kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf,
da kommen wir noch mal
das
drauf,
zu ja. detaillieren.
Ja. Aber spannend ist nochmal an der Stelle, weil diesen Punkt würde ich jetzt gerne nochmal außerhalb des Skriptes nochmal aufgreifen, um genau eigentlich zu dieser Systematisierung zu kommen, braucht es doch im Grunde als Anwenderunternehmen ja auch eine Systematik, also in Form einer Organisation oder auch in Form von Rollen, die sich eigentlich damit beschäftigen, wir tracken mal alle Proof of Concepts, wir tracken mal alles, was wir im Bereich R&D, Digital Innovation machen und haben auch das Gesamtunternehmen im Blick. Also das muss man ja im Grunde ja erstmal haben, ne? Sonst wird man wahrscheinlich in dem Punkt stoppen oder ja, wir lassen es mal liegen, ne?
Das ist elementar. Ich meine, wir werden noch über viele Details sprechen, aber das ist ein Keypoint, ja? Dass man
Transparenz.
Genau, und auch, dass man das Kind beim Namen nennt, nämlich das ist ein Innovationsprozess und kein Projektprozess. Weil die Welt weiß doch jetzt gar nicht, das ist doch Jugendforscht, was jetzt gerade passiert, was man mit KI machen kann, ja? Gerade GenAI. Und dementsprechend ist das ein Innovationsprozess, weil im Kern ist alles, was man da tut, ein Experiment erstmal. Mhm. Und deswegen muss man die Ideen strukturiert zusammensammeln, zu wissen, wie challenged man die Ideen, Transparenz sorgen und Ideen aussieben und irgendwie durch diesen Funnel durchmanagen, der am Ende einen gewissen Output an wirklich High-Value AI-Cases hat.
Mhm. Siehst du diesen Effekt, dass so viele Prototypen scheitern in bestimmten Branchen mehr und in bestimmten Branchen weniger, oder ist es eher ein branchenkundenübergreifender Effekt?
Du, ich beobachte es gut, da schaue ich am meisten hin, deswegen ist es natürlich auch, beobachte ich es auch intensiver, in regulierten Branchen, ja, Versicherungen, Banken, Health-Umfeld, weil dort die Schockstarre dann recht intensiv einsetzt, wenn man checkt, hoppla, wir haben das Thema Compliance zu wenig adressiert oder das ist irgendwie so ein Damoklesschwert, das über dem Ganzen liegt, über das man sich nicht drüber traut. Ja. Mhm. Und das ist natürlich, sorgt insbesondere für diesen undefinierten Zustand von vielen Use Cases.
Mhm. Ja, das wäre nämlich auch gute Überleitung jetzt auch zur nächsten Frage. Das sehe ich nämlich auch so, dass diese Frage gar nicht so eindimensional zu beantworten ist, sondern tatsächlich auch mehrdimensional beantwortet werden muss, weil, wie du schon sagst, auch in den, also nicht nur in den regulierten Märkten, sondern eigentlich auch aufgrund von immer mehr Regulatorik. Nehmen wir mal das Beispiel, das auch, was jetzt auch aus dem Security-Umfeld auch hochkommt. NIS 2 zum Beispiel, ne, oder auch, was schon länger hier ist, DSGVO. Ja. Datenschutzthemen. Also wenn du Software entwickelst, dann müssen ja auch Datenprodukte oder auch Daten auch in die Software auch eingespeist werden, ist ja dann auch nochmal ein Gamechanger, gerade bei kundenzentrierten Themen brauchst du ja auch immer auch die entsprechenden Kundendaten und du hast von auch schon angesprochen, das Thema Organisation, wie bin ich als Organisation eigentlich auch agil im Sinne von DevOps, das Wort ist vorhin schon mal gefallen, noch aufgestellt, also Organisation, Technologie, Regulatorik sind, glaube ich, mal so Aspekte, die man eigentlich dabei auch betrachten muss, bei der Frage, wie komme ich eigentlich von meiner Idee zum Marktreife, ne?
Absolut.
Ja, genau.
Also, stimme total überein. Ich meine, was natürlich auch mit reinspielt, ist das Thema Kultur. Ja? Weil gerade KI braucht eine experimentelle Kultur und KI funktioniert nicht ohne Daten und deswegen eine Datenkultur. Ja? Das ist eine wichtige kulturelle Voraussetzung. Und so, das ist natürlich die Fachlichkeit. Also, um gut zu bewerten, was nutzt uns denn im Business, ja. Irgendwie so ein Chatbot kann jeder bauen. Aber ich weiß nicht, ich will es mir jetzt nicht anmaßen, aber ich würde fast sagen, wenn man irgendwie 90% der Chatbots wirklich mal challengen würde, was in der Business Value, dann wird's zappenduster.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, aber das sehen wir auch, dass gerade beim Thema generative KI natürlich ein sehr großes, durchaus ein Hype ist, und Unternehmen sehen das eigentlich auch als sehen da auch sehr viel Potenzial, wenn man aber wirklich mehr mal fragt, wer ist da tatsächlich schon produktiv, ne, oder wer ist eigentlich oder wer hat eigentlich da entsprechend auch schon Prototypen auch schon ausgerollt, sind das auch die wenigsten Unternehmen. Also da liegen wir mit unserer Studie auch zum Beispiel auch genau auf der, haben wir die gleichen oder ähnliche Werte wie auch Gartner auch veröffentlicht, dass so circa so 25% der Unternehmen tatsächlich auch in einer produktiven Phase sind und im Grunde dann drei Viertel der Unternehmen noch in einem eher experimentellen Status irgendwo zwischen einer Idee und einem POC verharren. Ne? Ja. Das ist ja dann. Aber lass uns mal jetzt mal das Thema nochmal ein Stück weit nochmal sortieren und vielleicht machen wir das Ganze nochmal anhand einer konkreten Branche fest. Mhm. Du hast ja gerade auch von deiner Versicherungsexpertise auch gesprochen. Ich finde es vielleicht nochmal ganz gut, da auch die regulierten Branchen nochmal in den Blick zu nehmen. Wir beobachten am Markt, dass sich viele Unternehmen, hatte ich eingangs auch gesagt, mit der hohen Geschwindigkeit der Digitalisierung und auch der immer kürzeren Technologiezyklen, Gen AI kam ja auch relativ schnell als Thema auf, teilweise überfordert fühlen. Mhm. Und wir sehen aber gleichzeitig aber auch tatsächlich, dass auch 80% der Versicherer diese schnelleren Innovations- und Technologiezyklen als große Herausforderung betrachten. Und gleichzeitig, das finde ich jetzt auch spannend, einerseits sagen sie, es ist, Technologiegeschwindigkeit ist für uns eine große Herausforderung, und andererseits sagen sie aber gleichzeitig auch, wir sind mit unserer eigenen Innovationsfähigkeit, sehen wir uns selber schlecht aufgestellt. Mhm. Da muss man im Grunde eigentlich sagen, da liegt doch, wenn man mal diese Branche mal nimmt, liegt doch wirklich viel Potenzial brach, oder?
Durchaus, ja. Da liegt viel Potenzial brach, das man aber klug erschließen muss. Ich glaube, es ist auch insbesondere ein Problem, sowas sauber managen zu können. Ja. Bei KI jetzt oder speziell im GenAI-Umfeld beobachte ich, dass in den Unternehmen viel Innovationspotenzial steckt. Das ist nicht hochdisruptiv, sondern eher kleinteilig, aber die Leute, die wissen sehr gut im Unternehmen, wo was einsetzen kann. Da braucht man nicht irgendwie die klugen externen Berater dazu, sondern man muss einfach nur den Leuten zuhören. Mhm. Aber das dann irgendwie sauber auszumanagen, gut zu steuern, das ist natürlich eine Nummer, dass da kein Wildwuchs entsteht, dass wirklich auf die Dinger mit hohem Geschäftswert fokussiert wird und dergleichen. Das ist eigentlich das Spannende, ja. Und ich muss im Kern, ich bin überzeugt, dass man im Unternehmen weniger lernen muss, AI zu managen oder Cloud zu managen, sondern damit umzugehen, wie adressierst denn du eine transformative Technologie? Aber es kommen immer mehr transformative Technologien. Und eigentlich muss man als Unternehmen lernen, wie gehst du mit der N plus ersten transformativen Technologie um? Ja? Mhm. Und das sind, ich habe in meinem Berufsleben insbesondere einen guten Vergleich, damals als so Cloud entstanden ist und jetzt mit AI, und da erkennt man schon sehr, sehr stark gemeinsame Muster, die es immer wieder gibt. Ja. Und das sind Rivalitäten wie, mach irgendwie nicht Innovationstheater, sondern fokussier dich gleich auf die Themen, die Business Value haben. Verlier dich nicht im peripheren Geschäftsumfeld und versuch irgend viel im Außen zu machen, sondern schau, wo du im Kern deines Business einen Hebel hast. Aber so lernst du. Ja. Hol die Organisation sauber ab. Ja, trainier die sauber. Schau, welche kulturellen Veränderungen es braucht. Das ist die Standardklaviatur, wie so mit der N plus ersten transformativen Technologie umgehen. Und das sollte das Management aus meiner Sicht in solchen Unternehmen lernen. Und da dann geht das Potenzial, kann man dann heben.
Und darf ich gerne mal einen Schritt davor gehen? Also, wenn ich jetzt wenn ich das aufgreife, was du gerade auch gesagt hast, dann geht es doch eher auch in die Richtung, Unternehmen sollten noch mehr produktorientiert denken. Tatsächlich auch, also du hast ja gerade auch viele Aspekte auch angesprochen, ne? Also über aus den Silos heraus vor funktionsübergreifend, nehmen wir mal das Thema, weiß nicht, Kundenservice, Digitalisierung des Kundenservice in der Versicherung, ne? Dann hast du ja quasi den Bereich Marketing, du hast das Thema Kundenservice, du hast die diversen Mehrfachagenten, sind ja alles auch Silos, ne? Du hast das Thema Claim Management, das kann man ja auf Banken auch ganz genauso übertragen. Also eher ganz, ganz viele Punkte, die eigentlich zu einer Customer Journey dazu gehören. Wenn ich die jetzt auch vorhin auch gefolgt habe, Organisation, Mindset irgendwo auch, ne? Und auch entsprechende, hast du eingangs auch gesagt, man braucht im Grunde einen Innovationsprozess, also einen gesamten Prozess. Da müssen doch im Grunde dann auch die einzelnen Bereiche, ist jetzt nichts Neues, aber die müssen doch dann viel auch miteinander sprechen. Ist das sicherlich dann auch ein Punkt, ne? Wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht.
Absolut. Mhm. Oder wie? Genauso. Also ich hab's andersrum. Ich hab schon viele IT-Projekte gescheitern gesehen, genau aus dem Grund, dass das nicht passiert ist. Ja. Und es ist nicht easy, das zu tun, weil so der Standardreflex, ja, dann kippen wir alle Stakeholder in ein Projektteam und die machen dann, das funktioniert halt auch nicht. Ja. Wenn die Leute irgendwie einfach nur so ein bisschen da mitwirken können, eigentlich Leute integriert sind, die eigentlich nur mitreden wollen, aber gar nicht mitgestalten wollen, wenn nie über allein die Ziele in dem ganzen Team gesprochen wird, ja, Das muss man, wenn dann, schon richtig machen.
Aber das ist ja im Grunde ja nichts Neues. Du hast ja vorher auch gesagt, also ihr seid auch schon sehr lange auch in der agilen Welt, und ich mache das, beobachte das auch schon relativ lange, so dieses Thema agile Transformation, so als Begriff schon relativ lang schon im Markt. Warum ist denn das immer jetzt eigentlich immer noch so? Also warum tun sich Unternehmen so schwer, solche, nenn es mal, crossfunktionalen Produktteams aufzusetzen? Liegt es an der Führung? Ist es dann eher das Thema mangelnde Veränderungsbereitschaft? Liegt es an den Leuten? Wollen die Bereiche nicht miteinander sprechen? Wo ist da aus deiner Sicht der Punkt? Weil in der Theorie ist es ja bekannt.
Ja, das stimmt. Und es ist halt nur leider nicht völlig aus der Management-Intuition rauszulösen. Ja? Weil das muss man gut orchestrieren, dass es funktioniert. Ja? Ich mach da ein Beispiel. Ich würde behaupten, in 50% der crossfunktionalen Teams, die so produktorientiert zusammengestellt sind, wenn du da reingehst und fragst, wie intensiv seid ihr für das Projekt abgestellt, dann wirst du viele Antworten so, ja, nicht mal die Hälfte meiner Zeit bekommen. Ja, und das ist schon ein Anti-Pattern. Ne? Ich sage dann immer, traue keinem unter 50%. Ja, ich glaube, das mag ein Mini-Ding sein, aber das ist essentiell. Wenn dann die Leute zum Großteil ihrer Zeit für sowas abstellen, dann nicht den geheime Ziele mitgeben aus der eigenen Quellorganisation Einheit, sondern dafür sorgen, dass die alle zum erlernten Zielesystem agieren. Ja? Und dazu müssen sich Manager überhaupt mal in der Verhandlungsposition ergeben und die gemeinsamen Ziele entwickeln. Dann auch wirklich schauen, nicht nur, da gibt's auch oft so politische Muss in der Besetzung, dass gar nicht unterschieden wird, wer muss denn jetzt wirklich mitarbeiten und wer ist eigentlich eher nur so ein politischer Statthalter, der Einfluss nimmt, ja? So wie in einem politischen System. Und die muss man wegtun. Man muss schauen, wer muss im minimalsten Fall wirklich miteinander zusammenarbeiten. Um die dreht sich's. Und die anderen halt dazu lupen, was es braucht. Ja?
Glaubst du, die meisten Unternehmen, ich glaube, das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, aber wenn du mal so auf deine Kunden blickst, ohne jetzt auch jemanden zu nennen, glaubst du, die Unternehmen haben dafür die richtigen Mitarbeiter und auch das richtige Mindset, um es eigentlich intrinsisch zu machen? Also bloß zu sagen, man muss es nur organisieren?
Ich glaube, ja.
Weil dann ist es ja auch eine Art HR- und Führungsaufgabe, ne?
Das ist absolut, ja. Das ist eine harte Führungsaufgabe, ja. Anspruchsvolle Führungsaufgabe. So sehe ich es. Die Leute da draußen, die sind gut. Hm? Ja. Die muss man halt nur eben dazu empowern. Ja. Und schon auch wichtig, ich meine, ein Aspekt, vorhin hat jetzt noch nicht erwähnt, der ist aber wichtig, dass das Bild passt, ein klares Mandat mitgeben. Ja. Ja, weil irgendwie so, wir müssen eine hochkomplexe Entscheidungsvorlage für 3 Linienebenen machen, um Ende zu Ende ein Feature durchzubekommen. Das ist natürlich auch hochgradig kontraproduktiv. Mhm. Aber ich glaube, es ist ein Führungsjob, solche Produktteams zu formen. Das kann man im Klein mal beginnen, mal eins und dann aber richtig. Mal schauen, was brauchen die wirklich. Ja? Vielleicht sogar auch räumlich rausziehen aus dem Ganzen. Ja? Und mit neuen Tools versorgen. Und, sodass die sich wirklich als was Neues fühlen. Und schauen, was ist denn der Kleister zwischen den Menschen. Ja? Kulturarbeit leisten. Mhm. Was natürlich jetzt nicht Usus ist, typischerweise im Management-Handwerk. Ja?
Ich stell's mir, also oder wenn ich mir mal so vorstelle, gerade wenn man mal so in Richtung mittelständische unter Unternehmen blicken, die ja eine vergleichsweise hohe Eigenleistungstiefe auch in der IT haben, du hast es vorhin noch angesprochen, ne, dann weiß dann der DevOps Kollege nicht, was mache ich jetzt quasi innerhalb meines Produktteams, ne, und was muss ich eigentlich noch an Operations Aufgaben machen, ne? Ist sicherlich auch nochmal ein Aspekt, ne? Also auch, was du auch gesagt, die Leute von ihren aufwendigen Tätigkeiten auch zu entlasten. Und da ist man auch schnell auch in der IT zu gucken, eigentlich, wenn jemand noch einen Systemadministrator-Job noch nebenbei hat, ne? Guckt man vielleicht, kann man das nicht sogar auch über andere Service-Konzepte, Auslagerungen, Managed Services, ne? Oder Shared Service Center nochmal irgendwie anders auch sortieren, ne? Damit eigentlich die IT Mitarbeitenden auch mehr Freiraum haben für diese innovativen Themen. Ja. Weil der Druck ist ja da.
Absolut. Und ich meine, das ist doch immer die große Gegenwehr. Aber die Leute, die sitzen nicht rum und warten aufs Innovationsprojekt, sondern die haben ja wirklich anständig wichtige Dinge zu tun. Und diesen Freiraum muss man dann irgendwie schaffen. Ja? Das ist, man hört sich jetzt halt easy an, Leute zu 60%, 70% für sowas freizustellen. Aber klar, wo ist denn die Lücke, die dann gerissen wird, ja? Und deswegen glaube ich auch, da sollte man im Kleineren anfangen, dann kann man es besser managen und überlegen, wie kriegt man vielleicht über externe Hilfe da das mit entsprechend rein.
Ja, ja, dass man sich dann auch stärker auf die Kerntätigkeiten auch fokussieren kann. Ja. Ja,
und an beiden Seiten. Mhm. Ja, man kann schauen, kann man irgendwas outsourcen oder sich externe Hilfe reinholen in den Quellorganisationen, aber auch schauen in dieser produktorientierten Struktur, kann man sich extern verstärken, damit es einfach produktiver wird, dass man schneller und wirkungsvoller ans Ziel kommt.
Mhm. Ja, ich würde mal nochmal einen Punkt nochmal machen in Richtung der Softwareentwicklung. Also wir wollen ja auch über die Anwendungsentwicklung sprechen. Die Anwendungsentwicklung hat sich ja so in den letzten Jahren auch vor dem Hintergrund diverser Technologiesprünge. Wir haben schon Cloud Native schon genannt, aber auch so Themen wie Composable Architecture, ne, in den neuen Themen. Nur mal so ein Schlagwort so reinzuwerfen. Ja. auch fundamental verändert. Wir sehen auch immer mehr quasi das Thema Embedded KI, auch Data Mesh, muss man sich eigentlich auch immer mehr stellen, wenn man auch Daten, also digitale Produkte, die auch Datenprodukte sind, entwickelt. Also es verändert sich auch viel in der Softwareentwicklung, auch für die Softwareentwickler. Und dann hast du es auch vorhin auch schon gesagt, es gibt natürlich auch ganz andere neue regulatorische Anforderungen im Sinne von Security-Themen im regulierten Umfeld, auch DORA zum Beispiel, ne? Mhm. BaFin ja schon länger, also auch alles rund um Cloud Compliance, aber auch da haben wir eher so kundenzentrische Anforderungen, ne? Richtung UX-Design, Integration von User-Feedback. Also man muss, glaube ich, als Softwareentwickler heute schon eine größere Klaviatur spielen als noch vor 10, 15 Jahren. Ich frage jetzt nicht, ob das bestätigt, sondern ich würde jetzt eher mal fragen nochmal, wie sich jetzt nochmal mit Blick nach vorne eigentlich auch die Anforderungen an die Entwicklung von KI-Anwendungen eigentlich verändern. Also was müssen eigentlich heute Entwickler und Operator, ne, also Betriebler, eigentlich dann auch leisten?
Mit Blick jetzt konkret, wenn es um KI-Anwendungen geht, dann
auch, ja. Steckt da eigentlich eh auch fast überall, ne, künftig mit drin.
Und das ist, lässt sich fast ähnlich beantworten wie das allgemeine Bild, das du skizziert hast mit, es gibt immer mehr nicht funktionale Anforderungen wie UX, Cybersecurity, Compliance, Regulatorik, die es umzusetzen gilt. Und es gibt immer eine stärkere werdende Welle aus Technologien, die zur Verfügung stehen. Ne? Und so ist es ja bei KI auch. Ich meine, stell dir vor, jede Woche werden 4, 5 neue Foundation Models released, die mehr oder minder jetzt nochmal State of the Art nach vorn pushen, das überhaupt zu interpretieren, auszuwählen. Riesenthema, ja. Und dann Technologien, wie versorgst du die mit Fakten, wie integrierst du die in Umsysteme, wie testest du die? Vielerlei Day-Two-Themen, die wir jetzt erst langsam sehen, dass man die beantworten mussten. Ja. Ist ja nicht so, dass man jetzt einfach ein LLM andockt und alles ist gut, sondern es entsteht eigentlich eine ziemlich komplexe Technologiewelt und Umfeld in dem Bereich, dass es zu bändigen gilt. Und das muss adressiert werden, ja, und es kann aber aus meiner Sicht auch arbeitsteilig adressiert werden. Im KI-Umfeld ist es so, etablieren sich schon jetzt KI-Plattformen, die so das, was über verschiedenste KI-Anwendungen hinweg notwendig ist, einfach kapseln, ja, Datenversorgung, Testen und dergleichen, sodass die Entwickler sich auf die KI-Anwendung selbst fokussieren können. Aber da müssen sie halt auch Antworten finden, ja. Wie macht man das gut betreibbar? Wie skaliert das? Wie haue ich da Daten nachhaltig rein? Und wie sichere ich gegen Angriffe ab? Ja? Und das sind natürlich alles zusammen spannende Fragestellungen, die teilweise sogar noch im Forschungsstadium sind, aus meiner Sicht, bezüglich der Antworten. Ja? Das kommt jetzt erst peu à peu.
Aber Fakt ist ja, dass im Grunde eigentlich die domänenübergreifende Entwicklung im Grunde sich zu einem State of the Art eigentlich entwickelt, weil man ja auch immer mehr silo-übergreifend entwickeln muss. Ne? Also wenn du ein Produkt hast, ne, dann bist du ja auch domänenübergreifend. Das ist mal das eine. Da jetzt haben wir, glaube ich, mal so die organisatorische Komponente, glaube ich, ganz gut mal abgeholt. Jetzt würde mich auch nochmal, wenn wir jetzt mal über regulierte Branchen sprechen, also Versicherungen vielleicht nochmal am Beispiel oder auch Banken oder auch die Energiebranche oder der öffentliche Sektor ist ja auch stark reguliert. Wie nimmst du eigentlich das Thema Governance, Compliance, Risk wahr? Also wenn wir jetzt über Cloud sprechen oder auch über, jetzt haben wir auch bei bestimmten KI-Funktionalitäten dann auch den EU-EIC, der ja ab einer gewissen Risikoklassifizierung ja auch greift. Ich denke mal, wenn dort irgendwann dann nach einem POC, um mal wieder zum Thema zu kommen, ne? Also man entwickelt jetzt quasi etwas, ne, wo man sagt, Mensch, hier können wir uns vorstellen, mit diesen Daten hier auch entsprechend ein Produkt zu launchen. Und dann irgendwann sagt dann der Regulator oder die Risk-Abteilung, nee, also das könnt ihr jetzt so nicht machen. Ne? Das entspricht ja gar nicht unseren Compliance- und Risk-Anforderungen. Also GIC by Design. Ne? Also vielleicht kannst du nochmal daraus nochmal so einen Einblick geben, weil es ist, glaube ich, auch ein ganz relevanter Punkt. Also auch diese ganzen regulatorischen Themen frühzeitig eigentlich in der Creation-Phase schon mit, oder in der Ideation-Phase, schon mit zu berücksichtigen, oder?
Ja, und ich meine, du hast das Stichwort eh schon gesagt, by Design. Ja. Ich meine, das ist ja sogar die Juristen verwenden das Wort mittlerweile, dass man sich nicht irgendwie am Ende überraschen soll.
Ich dachte, ich hätte gerade geprägt.
Ich glaube, es gibt schon. Dann ganz am Anfang das macht, ja, dass der Compliance Officer, ich meine, die Idee, bei der Idee muss man aufpassen, nicht, dass er es zu schnell tot macht, aber relativ früh mit dabei sitzt und mit in diesen Dialog tritt. Ja. Das ist, glaube ich, echt wichtig. Und das Zweite ist natürlich auch, jetzt nicht gleich irgendwie im High-Risk-Sektor starten, glaube ich, was Compliance betrifft, sondern eher so auf Cases schauen, AI Act, Low-Risk. Das sind die Spielweisen ja relativ moderat.
Also eher so Risiko Klasse 1 Compliance mit reinnehmen und dann frühzeitig die Eckpunkte auch abhaken und dann kann man auch entsprechend auch durchdeployen, am Markt testen und...
Ja. Und das geht's halt. Einfach mal ein bisschen fit werden in dem Ganzen auch, weißt? Und auch so Low-Risk-Cases, da brauchst du zumindest mal eine gute Datenversorgung und eine Daten-Lineage, ja, also wo kommen die Daten her? Das brauchst du eh, das musst du so und so bauen. Und du musst gute Absicherung machen, also gute Tests schreiben gegen das, was der AI so ausspuckt, auch zum Beispiel Bias absichern und so, das gehört eh eigentlich zum guten Ton dazu. Und wenn du die beiden Themen schon mal hast, dann bist du ziemlich gut unterwegs. Ja. Und dann machst du vielleicht so einen Case, der vielleicht sogar ein bisschen higher risk wäre, aber du sitzt da Menschen daneben, du machst das eher so als Co-Pilot, ja? und federst das ab. Und so robbst dich langsam nach vorne, vielleicht da in die bisschen intensiveren Gefilde rein.
Also würdest du jetzt das so bestätigen oder zumindest wahrnehmen, dass du schon siehst, dass das Thema Risk und Compliance jetzt schon auch häufiger eigentlich von Anfang an auch mit einbezogen wird, ne? Ja. Oder wär's halt eigentlich so aus deiner Sicht so der Treiber, sind eher so die Fachbereiche oder die IT, die sagen, wir müssen eigentlich noch Risk Compliance mit einbeziehen, oder ist es oft ist dann Compliance und Risk, die sagen, wir wollen ja auch noch mit am Tisch sitzen, weil wir gerade was mitbekommen haben, dass sich ja was entwickelt, oder ist es
Mal oft im regulierten Umfeld ist es so, dass Risk und Compliance eine getrennte Funktion sein muss, also nicht Teil von IT sein darf, und damit sitzt es oft im Finance-Umfeld, ja, und das ist eine dedizierte Partei, die muss man sehr ernst nehmen, und die ist ein Kernstakeholder von Anfang an, ja, und die muss Anfang an am Tisch sitzen, und wenn die bei Design mitreden darf, also auch wirklich mitentwerfen darf, dann finden sich die wertgeschätzt und haben eine Möglichkeit zum Einfluss. Ja, das war da ganz andere Ecke, nicht KI, sondern vor 2016 Cloud-Migration haben wir für die Allianz Deutschland ein riesen Cloud-Thema angestoßen. Da ging es darum, alle Webanwendungen vom Rechenzentrum unter Föhring in die Public Cloud zu migrieren. Ja, es war in dem Maße, wurde es noch nie in Deutschland gemacht, und waren so ziemlich die Ersten, die mit der BaFin dann drüber sprechen durften. Und mit den internen Compliance and Risk Officers. Und die waren halt, ich glaube, das Erfolgspattern, dass es funktioniert hat, dass wir es durften, war gleich von Stunde Null mit denen zu sprechen und denen ein Mandat geben, in dem Projekt zu sagen, was ihnen wichtig ist, das auch mit rein designen, um es dann am Ende gut prüfen zu können.
Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Sagen, schafft erst einmal die Rahmenbedingungen, also macht euch vorher vielleicht einen Monat mehr Gedanken um die Rahmenbedingungen, sowohl organisatorisch, wie setze ich eigentlich jetzt ein Produkt oder ein Produktteam auf, wie binde ich auch die relevanten Stakeholder, das können ja auch Dienstleister sein oder auch IT-Einkauf, Risk und Compliance, wie binde ich die im Grunde eigentlich ein, und dann geht es eigentlich erst um Technologie. Mhm. Ne, weil viele, ich würde auch mal behaupten, dass viele POCs auch oder immer noch zu viele POCs eigentlich rein technologiegetrieben sind, ne? Fachbereich oder IT, je nachdem, wer gerade irgendwie so im Lied ist, sagt, wir möchten jetzt eigentlich mit dieser Technologie gerne etwas machen, weil wir etwas tun wollen.
Ja, genau.
So. Und dann geht man eigentlich voran, ne?
Ja. Und deswegen glaube ich, die Horde der guten Ideen ist da draußen in Fachbereichen, und die Leute, die es operativ tun, ja, in den Operations, die sehen ja, wo es einen Schmerz haben, wo es Potenziale gibt.
Macht das eigentlich auch Sinn? Ich weiß, du bist da jetzt, glaube ich, bei der Frage ein bisschen gebiased, aber wie würdest du das eigentlich sehen, den den Dienstleistern mehr Verantwortung für die Steuerung von Projekten oder auch von der Produktentwicklung zu geben. Also ich sehe es oft auf dem Markt, ne? Dass ja auch die Dienstleister, also gerade bei größeren Programmen, dann auch ganz explizit in diese Business-Integrator-Rolle auch reingehen, ne? Und dann auch größere Programme oder auch kleinere Projekte managen, ne? Dann auch gucken, dass auch die internen Stakeholder alle abgeholt sind. Ist das auch nochmal so ein Aspekt? Wahrscheinlich sagst du ja als CEO von der IT, aber vielleicht auch mal aus deiner anderen Rolle heraus, ist das
sinnvoll? Du, ich kann sogar aus meiner direkten Co-Abwehr-Rolle sprechen, weil wir da an der Stelle ein bisschen besonders sind, weil uns liegt es am Herzen, das ist immer unsere Mission, eben diesen etablierten Unternehmen zu helfen, die zu empowern, dass die digitale Transformation können, ja, dass die transformiert werden. Dieses Potenzial, das du vorher erwähnt hast, das heben zu können. Und das geht nicht, indem dass da ein Dienstleister reinkommt und Steuer übernimmt und alles aussteuert. Genau, ja. Weil dann lernt keiner was. Dann lernt nur der Dienstleister was und Urunternehmen hat halt ein Stück Software rumstehen dann. Ich glaube, das muss ein integrierter Approach sein, dass beide in ein Steuerungsmandat gehen. Ja. Deswegen ist mir so wichtig, dass wir agile Festpreisprojekte machen, weil in dem Moment sind wir auch mit in der Verantwortung, dass das funktioniert und können gemeinsam steuern. Und dann geht's, ja. Dann ist es ein Empowerment des Kunden. Wir haben aber auch genau die essentielle Mitverantwortung im Spiel, nämlich, ich meine, der Kunde weiß am besten, was er braucht, nicht wir. Ja.
Aber auf den Aspekt, wir hatten ja auch nochmal das Thema der doch häufig zu langsamen digitalen Transformation. Ich glaube, der Begriff ist mittlerweile schon so ausgelutscht. Aber jeder möchte sich ja digital transformieren. Ich glaube, das ist mittlerweile auch in jedem Vorstand quasi auch völlig klar. Die Sache ist aber halt, und trotzdem geht ja einfach vieles relativ langsam voraus. Ich möchte den Punkt aber nochmal aufgreifen. Eine digitale Transformation ist ja im Grunde auch immer die Summe von ganz vielen erfolgreichen Digitalisierungsprodukten. Es gibt ja kein digitales Transformationsprogramm, was du heute anfängst und nach 3 Jahren ist es dann durch. Im Grunde ist es ja immer ein iteratives Vorgehen, ganz, ganz viele Einzelmaßnahmen, die am Ende dann auch skaliert werden, wenn sie erfolgreich sind, wo sich auch andere Bereiche was abschauen von einem anderen Bereich, der vielleicht gerade in einer erfolgreiche Kunden-App oder eine interne App, auch vielleicht mal mit Beispiel Low-Code, finde ich gerade, ist auch mal ganz spannend, ne? Ja. Eingeführt hat, das war erfolgreich, da wurde der Mehrwert sofort ersichtbar, dann kommt der nächste Bereich oder die nächste Abteilung und sagt, das will ich auch haben und so entsteht ja auch im Unternehmen ja auch eine Bewegung, ne? Okay. Und auch ein gewisses Movement, also im Grunde doch auch eine, muss man auch sagen, eigentlich je mehr POCs, bleiben wir wieder beim Thema KI, eigentlich erfolgreich geplant sind und auch dann wirklich auch in die Unternehmen auch rein implementiert wurden, umso bessere Voraussetzungen hat man auch eigentlich auch für die Transformation, weil dann auch immer mehr Bereiche kommen und sagen, finden wir gut, haben wir gesehen, wollen wir auch gerne nachholen. Mhm. Und das doch, ja.
Also in der Innovationsschiene auf jeden Fall, ja, da wo es darum geht, mal neue transformative Technologie wie AI auszuprobieren, es gibt halt noch dieses fiese Ding, die Kernsysteme.
Da wollte ich aber guter Punkt, da wäre ich jetzt gerade. Okay, ja, genau.
Das gibt's halt auch noch.
Ja.
Und ich meine, du hast einen total richtigen Punkt gebracht, nämlich so digitale Transformation ist ja kein Projekt. Wo du sagst, da haben wir jetzt mal 500 Millionen Euro und das dauert 7 Jahre und dann sind wir durch. Ja. So wird es manchmal gesehen.
Aber ich wollte gerade sagen, also glaubst du, das ist noch, das ist schon Common Sense oder glaubst du, dass das?
Ich glaube nicht, ich hab's, so hört man es manchmal. Und ich glaube aber, dass es eine Fähigkeit von einem Unternehmen ist, genauso wie es eine Fähigkeit ist, die Finanzen im Griff zu haben.
Und vor allem ist es ja auch kein abgeschlossener Prozess. Also Transformation heißt ja auch immer, man muss sich ja auch immer wieder eher erneuern. Ne?
Also. Ja. Also, genauso ist es. Also wenn man jetzt ein Kernversicherungssystem einführt, dann ist es in 3 Jahren, muss man das spätestens mal überlegen, wie hebt man es in die Cloud, in 10 Jahren gibt es ein besseres, ja, das dann KI-native ist oder was auch immer. Das ist was kontinuierlich und so muss man es auch budgetieren und vom Business Case her betrachten. Eher eine Summe X, die man sich leisten kann, pro Jahr vorsehen, da knappt man einen Teil davon ab für diese Innovationsthemen und der Rest ist da, um digitale Transformation kontinuierlich machen zu können. Mhm. Bis in St. Nimmerleinstag.
Ja. Dann lass uns mal nochmal das nochmal das Thema mit der IT, mit den IT-Anwendungslandschaften nochmal aufgreifen. Hatte mich auch in der Vorbereitung mal nachgelesen aus unseren Studien. 54% der Versicherer haben immer noch große Probleme in Bezug auf Schnittstellenoffenheit und Daten. Interoperabilität, also sagen im Grunde, ne, also dass sie schon auch Schwierigkeiten haben, auch ihre Daten aus den unterschiedlichen Datentöpfen rauszuziehen. Und das ist aber eigentlich das Futter für KI-Anwendungen. Ne? Jetzt sind wir ja dann auch relativ schnell auch bei den Themen technische Schulden, Legacy-Modernisierung, um mal so die Schlagworte zu nennen. Wie bewertest du denn diese Problematik eigentlich jetzt mal für unser Thema wieder? Warum schaffen das so viele POCs eigentlich nicht in den Produktivbetrieb? Ja.
Genau, du sagst, das ist ein wichtiger Enabler für diese POCs, dass die im Produktivbetrieb kommen. Also KI-Prototypen, da sieht man oft das Muster, wir packen die Daten mal in Excel rein, transformieren die händisch und so geht's halt einmal, sehen wir, dass es funktioniert und irgendwann kommen wir in den Zustand, da muss man kontinuierlich den Datenstrom herstellen. Dann bist du genau an der Ecke, ja, und das ist so diese Schnittstelle zwischen den klassischen IT-Systemen und der Innovationswelt. Und da braucht's halt Schnittstellen, APIs, da braucht's Datenstrecken, um die sauber zu versorgen. Und das hat einen ganz konkreten Geschäftsimpact, wie eben KI-Prototypen, aber auch Embedded Insurance. Ja? Das geht nicht, wenn man nicht öffentliche APIs hat. Oder eine FIDA-Regulatorik, die jetzt dann vermutlich kommt, die Versicherer eh dazu zwingen werden, Schnittstellen nach außen zu exposen. Ja? Also spätestens, wenn die Regulatorik kommt, kommen wir eh nicht mehr dran vorbei.
Aber hast du den Eindruck, dass das Unternehmen sich oder auch Versicherer, dass sie sich wirklich auch in diese Richtung bewegen wollen? Oder siehst du eigentlich, dass sie eigentlich eher versuchen, auch mal in Bezug auf KI oder in Richtung Digitalisierung allgemein, sich eigentlich eher innerhalb ihres Kerngeschäftes zu digitalisieren und diese ganzen Themen wie Embedded Insurance und so Plattformökonomie, das ist alles noch ein Stück weit weg ist von dieser doch sehr, ich darf sagen, bin auch Versicherungskaufmann von dieser historischen oder von dieser sehr traditionellen Branche.
Ich glaube, it depends. Also manche Versicherer, die haben das durchaus in ihren Strategien prominent mit integriert und bespielen es teilweise auch schon im Markt. Und manchen ist es, haben sie ja bewusst aus ihrem Geschäftsmodell raus gegen sowas entschieden. Aber es hat ja auch Nachteile.
Ja.
Sowas.
Weil sich auch die Kundenanforderungen auch verändern. Ne? Also
genau, und selbst der Kundendirektkontakt verändert sich und ich muss zum Pricing habe ich ganz wenig Punkte, die ich beachten kann. Ne? Und holen wir mehr Risiken ins Haus. Da will man gar nicht anmaßen, darüber zu urteilen, wie relevant Embedded Versicherung fürs generelle Versicherungswesen ist. Aber ich glaube, man muss invariant die Systeme offener gestalten. Egal aus welcher Ecke kommt. Ja. Man kommt, weil die Anforderungen werden da sein, um das muss man sich kümmern. Und ich glaube, das ist auch teilweise schon klar, also gerade die Maklerversicherung, die mehr in Richtung BIPRO auch machen müssen, also das ist so ein Standard für Schnittstellen im Versicherungswesen, die beginnen sich schon zu öffnen, sind teilweise schon relativ offen, aber da tut man sich halt schwerer, wenn man noch irgendwie einen Host im Keller hat, bis man den mal mit seinem Sarkophag versieht, dass er rausfunken kann, das dauert,
ja. Aber auch das sind ja im Grunde ja, also man würde jetzt intuitiv ja sagen, das ist ja dann ein reines IT-Thema, so IT-Modernisierung, Legacy-Modernisierung. Ist es aber eigentlich gar nicht, oder? Nein. Natürlich muss die IT das umsetzen, aber es sind ja auch, aber wir sprechen ja auch wirklich auch über richtig große Programme, durchaus auch Transformationsprogramme. Also jeder, der weiß, was eine S/4HANA-Transformation oder Migration bedeutet, der kann sich auch vorstellen, was es heißt, irgendwie von einer Eigenentwicklung im Claim-Management irgendwie auf ein Cloud-Native-Produkt herumzustellen oder allein nur eine Cloud-Migration zu machen, ne? Also seine Bestandsanwendungen in die Cloud zu migrieren. Das sind doch aber eigentlich auch Themen, immer nochmal in Richtung Organisation und Mindset und wer ist eigentlich dafür verantwortlich, denken. Da muss doch auch im Business oder auch in den Entscheider-Etagen doch nochmal viel stärker auch das Bewusstsein sein, IT-Modernisierung, das Thema müssen wir irgendwann mal anfassen, wenn wir eigentlich auch vorne möchten, dass unsere Innovationsgeschwindigkeit hoch ist oder zumindest mal generell erstmal hoch wird, oder?
Ja, und ich glaube, das sehen die Versicherer sogar schon deutlich, dass das notwendig ist. Was halt ein wichtiger Punkt ist, den hast du gesagt, dass man es aus den Sparten raustreibt, ja? Dass man sagt, hey, wir reden nicht über eine Host-Ablöse im Abstrakten, sondern wir reden drüber, dass wir, keine Ahnung, ein neues Composite-System Bestandsführungssystem einführen, ne? Und somit muss auch ein Business Value für Composite dadurch entstehen, ne? Und es gibt die Leute, die sich verändern müssen, weil vielleicht sich auch die Prozesse damit ändern. Die sind originär mitverantwortlich und an Bord, ja? Nichts schlimmer, als wäre das irgendwie zentralisiert bei der IT und die anderen sind nur die Leidtragenden.
Ja. Mhm. Ja, spannend. Also dann haben wir jetzt doch eigentlich alle Dimensionen, die wir am Anfang mal
durchgeführt
haben, eigentlich. Ja, ich könnte mit dir auch 2 Stunden sprechen, aber die
gehen mit dir.
Aber wir haben eigentlich die nochmal auf die Frage, warum so viele POCs bei KI-Anwendungen scheitern, haben wir jetzt im Grunde mal die drei Dimensionen Organisation oder eigentlich sind sogar 4 Organisationen. Unternehmenskultur, mhm. Mindset, Regulatorik, also auch im Sinne von Compliance und Risk und auch das Thema Technologien, also auch IT-Landschaft, das mal durchgesprochen, war total spannend, was du auch erzählt hast. Mich würde jetzt zum Abschluss noch einmal die Frage nochmal interessieren, nochmal ganz konkret so deinen Rat auch an die, werden auch an deine Kunden oder auch an die Unternehmen da draußen, was sollen sie wirklich tun, um auch die Erfolgsrate ihrer POCs noch zu erhöhen? Wenn du einen Rat hast, außer den, die jetzt gerade schon durchgegangen sind, welcher wäre das?
Da wird es jetzt natürlich eng, gell? Also konkret auf die KI-POX, aber wahrscheinlich sogar verallgemeinert auf viele andere POX ist so, sie hängen immer die drei Dinge, die sie relativ gut operationalisieren lassen, die er raten wird. Das erste ist, die hart challengen gegen deren Business Value. Ja? Ich mache nichts anderes oft als so eine Matrix. Eine Dimension ist, was kostet es uns, das bis in Produktion zu bringen? Die andere, was welchen Geschäftswert erzeugt es? Ja? Und anhand der trennen sich schon viel Spreu vom Weizen. Sowas, so ein einfaches Mittel würde ich echt raten. Das zweite ist, gerade im KI-Umfeld Plattformen aufzubauen, die helfen, so nicht in Stockstarre zu kommen. Wir müssten Datenversorgung, Testing, Security, all das lösen, das nicht jeden einzelnen POC selbstständig lösen lassen, sondern das einmal zentralisiert angehen, dass die so eine Enabling-Funktion haben. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist halt so in Richtung diesen Mindset-Wandel anstoßen, hey, das sind jetzt nicht klassische IT-Projekte, sondern es ist eigentlich ein Innovationsprozess, in dem wir sind. Ja. Wo es enge Kopplung zwischen Fachbereich IT braucht, ja, und so weiter und so fort. Wir haben viele Details daraus schon besprochen. Aber das sind so die drei wichtigsten Themen aus meiner Sicht.
Super, danke dir. Und ich fand es wirklich total spannend, wirklich mal über ein digital oder auch eigentlich auch ein IT-relevantes Thema mal zu sprechen, ohne irgendwie über Technologien zu sprechen.
Ja, ja, also, stimmt, wir waren viel bei Organisation, Kultur und dergleichen.
Aber das ist tatsächlich aber auch, finde ich, auch wirklich auch entscheidend, weil Technologien sind da. Mhm. Daran mangelt es nicht. Es mangelt auch nicht an Menschen oder Experten, die Technologien entwickeln und anwenden können. Auch das ist kein das Thema. Ne? Das Thema ist ja wirklich, und ich glaube, deswegen fand ich auch das Gespräch jetzt sehr, sehr spannend, wirklich, wie man es auch, was eigentlich die wirklichen Treiber sind, um Technologie auch in die Unternehmen reinzubringen. Weil nur eine Implementierung schaffst du keinen Benefit. Deswegen fand ich es total toll. Auch schön, dass wir auch hier bei euch sein durften und danke dir
fürs
Gespräch. Also.
Danke dir. Hat Spaß.
Danke.
Sie möchten keine Folge von Lündog Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.